Wir lesen in diesen Wochen den Philipperbrief. Nach dem Kapitel 1, 1 bis 26. Nun die Verse heute ab Vers 27 bis Kapitel 2, Vers 11. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, auf das, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr steht in einem Geist und kämpft mit uns einmütig für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasset von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet. Und habe denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so machet meine Freude völlig. Und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind ausgegangen vom Thema des Philipperbriefes, das ja unser schwäbischer Theologe Johann Albrecht Bingel mit diesen vier Worten, kurzen Worten umschrieben hatte. Summa epistole gaudio gaudete. Die Summe, das Fazit des ganzen Briefes: Ich freue mich. Freut ihr euch auch? Dabei ist uns allen klar, dass es nicht um irgendwelchen Spaß geht, um irgendwelchen Grund zum Lachen. Gestern rief mich eine Jugendgruppe aus dem Land an. Sie hätten gern, dass ich bei ihnen spreche. Ich sage grundsätzlich gerne, könnte ich denn das Thema wissen. Und dann sagten sie, ach, sie hätten sich besonnen, sie möchten eine Reihe über Jesus Christus machen. Ich dachte, das ist gut. Das ist richtig, wenn man nicht nur einmal über das Waldsterben spricht und nicht nur über den Frieden, sondern auch einmal wieder über Jesus Christus in einer Jugendgruppe. Ich sagte, ich komme gerne. Ja, sie hätten eine Reihe aufgebaut. Jesus und die Kranken, Jesus und die Schriftgelehrten. Und für mich hätten sie ein Thema vorgesehen, für das sie bisher keinen Referenten gefunden hätten. Ich solle reden über Jesus unter Humor. Ich sage, das sei wohl ein schlechter Witz. Ob sie das ernst gemeint hätten? Doch, sicher hätte doch Jesus Humor gehabt. Ich dachte, ja, aber darüber steht nichts im Neuen Testament. Von Humor weiß ich im Neuen Testament nichts. Ich weiß etwas von Freude. Diese Anfrage ist doch wohl ein schlechter Witz. Mit der Freude hat das nichts zu tun. Oder heute Morgen drüben die Sitzung in der Sakristei der Schlosskirche. 15 Herren, Architekten, Fachleute, wirklich Leute vom Fach, die sich auskennen. Und es ging um die Heizung, damit sie auch im nächsten Winter warme Füße behalten in unserer Kirche und nicht kalte Füße bekommen, wenn ich predige. Deshalb muss die Heizung drüben in Ordnung sein. Und man hat gesagt, wenn man schon eine neue Heizung einbaut, dann könnte man ja dann doch gleich auch den ganzen Fußboden erneuern, Fußbodenheizung einbauen. Und wenn man schon den Fußboden erneuert, dann könnte man ja auch die Decke neu machen. Und so war ein Papier auf dem Tisch zwischen Renovierung von zwischen 5 bis 8 Millionen D-Mark. Und ich nur sagen konnte im Namen der Stiftsgemeinde, das ist wohl ein schlechter Witz. Das ist wohl humorisch gemeint, aber nicht im Ernst zu beschließen. Und sie haben ihre Papiere wieder eingepackt. Es war ernst gemeint, aber vernünftige Leute, darunter auch der Stiftspfarrer, hatten sich quergelegt. Aber das mit dem allem hat ja diese Freude überhaupt nichts zu tun. Freude hat im Neuen Testament überhaupt mit keiner Sache zu tun, sondern eben mit einer Person. Freude in der Bibel ist immer Personalsache. Man sieht das an den Hirten auf dem Felde von Bethlehem. Sie freuten sich nicht, weil es Weihnachten geworden ist und sie Geschenke bekommen, sondern weil Jesus Christus geboren war. Und wir sehen es am Ostermontag. Wir sehen es bei den Jüngern von Emmaus. Sie freuten sich nicht, weil sie so gute Nacht gespeist hatten in jenem Lokal oder in jenem Hause, sondern weil sie in diesem einsamen Wanderer den Herrn Jesus Christus erkannten. Und dann in den verschiedenen Gemeinden Kleinasien freuten sich die Leute nicht, weil vielleicht die Preise gefallen und die Gehälter gestiegen waren. Nein, sondern weil ihnen die Gestalt Jesu groß geworden ist. Der Jesus Christus in seinem Leben aufnimmt. Der einmal erkennt, wer Jesus Christus in seinem Leben ist, der wird etwas spüren von jener Freude, die auch unter oder über jenem Leide liegt, das einen bewegt. Freude auch im Leide, Freude auch trotz Leid, Freude einfach, weil Jesus Christus da ist. Das ist die Freude, von der Paulus spricht und die Johann Albrecht Bingel gemeint hat. So hatten wir ja auch dieses erste Kapitel überschrieben. Es geht weiter. Es geht weiter in Philippi. Es geht weiter in Rom, obwohl er gefangen saß und man nicht wusste, ob es denn überhaupt noch weitergeht. Trotz seinen Fesseln verkündigt er, es geht weiter, weil Jesus weitergeht. Und das ist der Grund seiner Freude. Es gibt gar keine Sackgasse dort, wo Jesus mit auf dem Wege ist. Leben, so war das Thema. Es geht weiter und nun diese nächsten Verse überschrieben. Leben ist möglich. Leben ist möglich. Auffallend, die befehlsartige Sprache. Es tauchen Begriffe auf wie wandelt, kämpft, steht, glauben. Kurz und zackig, ein Ausleger sagt, es ist Metall in der Sprache. So klingt es. So wie Metall. Warum? Paulus stellt sich nämlich auf die Hörer ein. Wir haben letztes Mal gehört, Philippi war eine römische Provinzstadt und in dieser Stadt wohnten alte Legionäre, ausgemusterte 12 Inder, die dort ihren Lebensabend verbrachten. Sie hatten ein Leben lang nur metallische Sprache gekannt. Und um diese Menschen zu erreichen, spricht er nun in der Sprache der römischen Lanzer. Aufgrund seines Grundsatzes, den Juden bin ich geworden ein Jude, den Griechen bin ich geworden ein Grieche und den römischen Legionären bin ich geworden ein römischer Legionär. Es gibt Bücher, die mit peinlicher Akribie nachweisen, dass zwischen dem Vers 26 und Vers 27 ein tiefer Bruch sei. Das heißt, dass hier eine andere Sprache beginne. Ja, das heißt, dass hier ein anderer spreche, nicht der Paulus. Hier sei ein anderer Autor, wahrscheinlich verborgen, dem man auf die Spur kommen müsse. Und so sagen sie auch der Kolosserbrief sei nicht von Paulus und der Epheserbrief sei nicht von Paulus. Die Sprache sei eine andere. Ich glaube, dass es nur oberflächliche Sprachwissenschaftler zu diesem Urteil kommen können. Wie ist es denn, wenn schon ich einem kleinen Patensohn zum Geburtstag schreibe? Dann schreibe ich ja auch nicht in der Sprache so, wie wenn ich meiner Frau schreibe. Und wenn ich einem Konfirmanden zur Konfirmation schreibe, dann schreibt man wieder anders. Und wenn man den Gemeindebrief schreibt, dann schreibt man keinen Brief an ein Kind. Man stellt sich doch auch auf den Hörer ein, benutzt eine andere Sprache. Im Jugendgottesdienst wird doch anders gepredigt, als etwa in einer Bibelstunde am Dienstagabend. Und wenn wir das schon mit unseren sehr begrenzten Möglichkeiten machen, wie viel mehr dieser weitgereiste und weitblickende Völkerapostel. Er konnte sich auf die Leute einstellen. Er sieht, wen er anreden will. Und er weiß, jeder muss merken, Ich bin gemeint. Wir sind ja schlechte Übersetzer. Wir sind schlechte Sprecher. Wir sind schlechte Brückenbauer vom Wort zu ihnen selbst. Von Paulus sollte man viel mehr haben, von dessen großen Gabe. Wenn er gesprochen hat und er geschrieben, merkten die Leute, ich bin gemeint, auch an diesem Abend. Auch wenn es uns nicht so gelingt, diese Brücke zu schlagen, so müssen Sie es trotzdem wissen, hier bin ich angesprochen. Dieses Wort meint mich. Sie meint nicht nur die römischen Legionäre. Sie meint auch meine Welt. Sie meint auch meine Existenz, auch meine Person. Das ganze Evangelium ist zugespitzt. Promé, für mich. Für mich geschrieben. Ich muss merken. Also der Ausgangspunkt. Wandelt würdig des Evangeliums. Der normale Begriff für wandeln ist im Griechischen peripatein, das heißt umhergehen, spazieren gehen, herumgehen. Aber hier ist ein anderer Begriff, ein seltener Begriff verwandt, nämlich politeuestai. Und das heißt eigentlich, richtig übersetzt, Bürger sein. Der Polites, das ist der Bürger. Sie dürfen jetzt nicht an die Politesse sich erinnern, die in großer Noblesse ihnen einen schönen blauen Schein an ihren Auto heftet, damit es netter aussieht. Das ist hier nicht gemeint, sondern das ist der Bürger. Bürger sein. Was meint Paulus damit? Er spricht diese Legionäre auf ihr römisches Bürgersein an. So wie er. Weil er römischer Bürger war, deshalb ist er ja überhaupt nicht gleich verurteilt worden, sondern per Schub mit Schiff nach Italien gebracht. Nur weil er römischer Bürger war, kann er noch in der Haft sitzen und seine Briefe schreiben. Und er sagt, ihr seid weit weg von Rom, ihr seid in Philippi und trotzdem wandelt ihr dort als römische Bürger mit allen Rechten und Pflichten. Auch wenn tausende Kilometer euch trennen von eurer Heimat, immer bleibt ihr Bürger Roms. Und diesen Begriff übersetzt er und sagt, und so ist es auch mit denen, die diesem Gott gehören. Auch wenn ihr nicht im Himmel lebt, auch wenn ihr meilenweit, himmelweit vom Himmel entfernt seid, ihr seid Bürger des Himmels. Auch wenn ihr gar keine Beziehung mehr dazu habt, auch wenn ihr euch schon lang festgesessen und festgefressen habt, ihr habt die Rechten und die Pflichten der Kinder Gottes. Und das gilt für sie auch. Sie mögen weit, weit weg vom Himmel sein. Sie mögen schon gar nicht mehr daran denken, dass sie eigentlich ein Kind Gottes sind, weil sie schon zu lange hier lebten und mit ihren Problemen beschäftigt sind. Unabhängig von dem, sie sind Bürger des Himmels. Sie sind Kind Gottes. Darauf werden sie an diesem Abend angesprochen. Das bedeutet auch, dass der, der da oben sie hier unten nicht vergessen hat, wandelt als solche, die ihm gehören, als Bürger des Himmels, wandelt dessen würdig. Unser Verhalten muss diesem Tatbestand entsprechen. Unser Christsein muss darauf abgestimmt sein. Christsein ist alles andere als ein nettes Hobby, das man eben auch macht. Es ist alles andere als eine Lieblingsbeschäftigung, ein Zeitvertreib, so wie man Querflöte spielt eben abends und morgens oder auch mittags, aber dazwischen etwas völlig anderes tut. Nein, es ist etwas anderes, als ob man Rosen züchtet oder Briefmarken sammelt. Bürger Gottes sein in allem Denken, Tun und Dichten. Dazu gehört vor allem dieses Stehen, dieses Kämpfen und dieses eines Sinnes sein, dieses ABC. Kämpfen, Stehen, Kämpfen, eines Sinnes sein. Obwohl es Paulus hier extra nennt und auch rühmenswert nennt, wissen wir, dass in Philippi gerade an diesen drei Stellen es haperte. Sie standen nicht alle, sondern sie traten den Rückzug an. Das heißt, sie schwiegen, sie verschwiegen es, dass sie Christen sind. Sie fielen um oder sie verzogen sich ins Schneckenhaus der Innerlichkeit. Und sie streifen sich einfach die Tarnkappe über. Sie sind schon Christen, aber eben im Versteck. Grund? Widersacher. Widersacher sind sicher jene Männer, die den Paulus schon damals hinter Schloss und Riegel gebracht und die ihn damals im Kerker unten in den Stock festschraubten. Das können Widersacher sein. Widersacher können die sein, die den Christen das Leben schwer machen. Im Ural, in Russland, auch in Afrika, auch in Teilen Südamerikas. Das sind Widersacher. Und wenn die Beobachter richtig haben, und sie werden richtig haben, wächst die Zahl der Widersacher. Aber liebe Freunde, wir können ja nicht direkt behaupten, dass wir gegenwärtig hier in Stuttgart, heute und jetzt, Widersacher hätten. Aber trotzdem, der Begriff Widersacher meint nicht nur den anderen, der außerhalb der Gemeinde Christen angreift und ihr Leben schwer macht, sondern Widersacher tauchen oft auch innerhalb der Gemeinde auf, innerhalb der Kirche und bringen dort Christen in Not, Verwirrung und in Schwierigkeiten, so dass sie schließlich den Rückzug antreten oder sich nicht mehr richtig als Christen zeigen. Woran denke ich, wo hätten wir unsere Widersacher? Liebe Freunde, ich denke an jene Leute, die uns immer deutlicher klar machen wollen in der Kirche, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum gehe, ums Christwerden, sondern es gehe ums Menschwerden. Darum gehe es heute, auch in der Kirche. Wir müssten zum rechten Menschsein und Menschwerden weiterhelfen. Es gehe nicht darum, dass man immer mehr abnehme, sondern dass das eigene Ego, das eigene Ich gestärkt werde. Weit ab von dem, was ein Apostel Johannes einmal gemeint hat. Ich halte das für echte Widersacher. Es geht im Reich Gottes zuerst ums Christwerden. Und der Christ wird auch Mensch. Wer Mensch wird, wird nicht Christ, sondern meistens Unmensch. So sind die Linien der Bibel. Oder das andere Thema, was heute stark diskutiert wird, Widersacher in der Gemeinde, sind die, die sagen, es geht nicht um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Wissen Sie, 1855, im August 1855, genau als die Weltausstellung in Paris war, da trafen sich ein paar junge, hochbegabte junge Männer in Paris. Unter ihnen dieser berühmte Henri Dunant, der später das Rote Kreuz gegründet hat. Und die saßen zusammen und die legten ein Dokument nieder, das sie unterzeichneten, für das sie sich einsetzten. Und in dem Dokument steht, wir müssen dafür sorgen, dass das Reich Gottes unter jungen Männern ausgebreitet wird. Dafür setzten sie sich ein. Das war die Gründung des CVJM in der Welt. Ausbreitung des Reiches Gottes unter jungen Männern. Ausbreitung des Reiches Gottes in der Welt. Das ist das Thema eigentlich des Neuen Testaments. So hat sich Jesus verabschiedet, als er wegging und sagt, geht hin, breitet dieses Reich aus. Und heute? Ausbreitung des Reiches Gottes? Ja, Ausbreitung des Friedensreiches. Ausbreitung eines Reiches, wo die Waffen geächtet werden. Aber Reich Gottes, das ist wohl die Sprache des 19. Jahrhunderts. Widersacher, Freunde. Auch heute geht es um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Alles andere sind Dinge Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Und eben auch dort, wo dann nicht mehr von Mission gesprochen wird, sondern nur noch vom Dialog mit den anderen, von der großen Weltgesellschaft, Juden, Christ und Hottentott. Wir alle glauben an einen Gott. Das ist nicht das Ziel des Neuen Testaments. Widersacher von innen. Stehe nicht, sondern sie fallen, die Philipper. Die Gefahr. Oder das andere, das ist B. Sie kämpfen nicht, sondern sie lassen den Karren sausen. Sie sagen, der Herr wird's schon recht machen. So wie es viele Fromme gerne sagen, Pietisten, die zu Quietisten werden. Fromme Leute, die schließlich nur noch die Hände falten und sagen, so mag's recht sein und der wird's schon machen. Ich muss nichts dazu tun. Paulus fordert auf zum Kampf. Aber im Kampf für das Reich Gottes, Freunde, gibt es nur zwei Waffen. Nämlich das Zeugnis und die Fürbitte. keine dritte Waffe, keine vierte. Ich möchte das besonders jenen Eltern unter uns sagen oder jenen Leuten, die diesen Kampf nicht in der Gemeinde, sondern in der eigenen Familie zu führen haben. Die kämpfen für oder gegen die eigenen Kinder, die vom Glauben gekommen sind, die plötzlich einen völlig eigenen Weg gehen. Und man nun entweder sagen kann, ich mache gar nichts, ich lasse alles sausen, der Herr wird schon recht machen. Oder man kämpft verzweifelt. Man zieht die letzten Notbremsen, Freunde werden aufgeboten, Onkels und Tanten müssen anreisen, jeder soll mitkämpfen, damit der wieder auf die rechte Bahn kommt. Er muss Standpauken gehalten werden, ihm wird vorgehalten, wie kannst du so undankbar sein? Alles nicht. Es gibt nur zwei Waffen, liebe Freunde, immer. Nur zwei Waffen, auch in Ehen, wo es nicht stimmt. Das Zeugnis, manchmal nur das Tatzeugnis, nicht einmal das Wortzeugnis, wo ich Liebe zeigen kann, in dem, wie ich mich verhalte. Und in der unablässigen Fürbitte. Was haben schon Großmütter erreicht durch ihr Gebet? Was haben Eltern wieder dann hinbekommen, wo Junge auf dem falschen Weg waren? Und wenn wir es nicht sehen und es vielleicht dann einmal nie sehen werden, heißt es nicht, dass es nicht angekommen ist. Wer weiß, was Gott mit diesen Leuten einmal tun wird. Beschränken wir uns aufs Zeugnis und Gebet. Das ist es. Sie kämpfen nicht, sondern sie lassen den Karren sausen in Philippi. Und drittens, was die Gefahr war, sie waren nicht eines Sinnes, sondern so viel Köpfe, so viel Sinn. Wir kennen diesen Satz. Der Ehrgeiz spielt eine Rolle, die persönliche Ansehens, eigene Ich. Und dabei könnte doch eigentlich nur die Einheit uns retten. Die Einheit in der Familie, die Einheit in der Kirche, die Einheit in der eigenen Gemeinde. Es ist doch so, ich habe mich daran erinnert, wenn man auf einer Hallig ist, droben in der Nordsee. Und da ist man eigentlich das ganze Jahr, ja aus Jahr ein, damit beschäftigt, dieses Ufer zu befestigen. Schönst wäre es, in wenigen Jahren wären ja die ganzen Halligen, diese kleinen Inseln, weggeschwemmt. Und da werden große Steine vom Norden gebracht mit Schiffen und in mühseliger Arbeit wird Stein an Stein gefügt. Wehe, wenn ein Stein herausgebrochen wird. Wehe, wenn ein Loch entsteht. Nach der nächsten Flut, Sturmflut, reißt dort genau das Meer ein und zerstört den ganzen Deich. Wehe, wenn einer herausgebrochen wird. Das ist die Stelle, wo es aufbricht und wo die Gegenmacht in eine Gemeinde einbricht. Eine Einheit, eine geistliche Einheit, die ist gefordert. Man könnte eigentlich, wenn man das alles sieht, dass sie nicht kämpfen, dass sie nicht stehen, dass sie nicht eines Sinnes seid, man könnte über solche Gemeinde wie Philippi verzweifeln. Man könnte denken, jetzt läuft alles schief. Und das kennen Sie doch auch. So steht man vor seiner eigenen Großfamilie und denkt, und jetzt bricht es zusammen. Und jetzt geht es gerade voll kaputt. Und dann denkt man an seine Kirche und sieht und liest, was hier alles vor sich geht. Und dann überdenkt man einmal ohne Illusionen seine eigene Gemeinde. Da denkt man an seine 20 Konfirmanden, die man vorgestern konfirmiert hat. Lässt sie noch einmal vom Auge durchgehen und weiß ganz realistisch, wie viele heute schon nicht mehr am Dienstag da sind und nicht mehr kommen werden. So sieht's doch aus. So sieht's doch aus. Wie geht's denn weiter? Geht's denn überhaupt noch weiter? Bei uns, der Gemeinde, der Kirche, ist das nicht alles ein brüchiger Laden? Und liebe Freunde, wenn Sie auch so mitleiden an einer Stelle, dann hören Sie eben dieses Thema. Hier setzt eben die Freudenepistel ein. Hier heißt das Thema, Leben ist möglich. Leben ist trotzdem möglich. Leben ist gerade möglich. Wie? Und das sagt der Philipper 2, Vers 5. Auf das seid bedacht, was auch in Jesus Christus war. Das ist das Geheimnis. Und Hier wird uns jene seelsorgerliche Hilfe zuteil. Es ist so, als ob der Apostel hier jedem mit beiden Händen den Kopf halten wollte. So, als ob er in seiner Freudenepistel mit seinen Händen auf jeden zukomme und ihm sagte, du, jetzt schau einmal nicht auf die, die nicht stehen, sondern sich ins Schneckenhaus verkriechen. Jetzt schau doch einmal nicht auf die, die einfach nicht eines Sinnens sind und sich zanken. Jetzt schau doch nicht einmal auf den ganzen Laden der Kirche. Schau auch nicht auf deine Familie, die dir so Not macht. Schau nicht auf deine Schwierigkeiten, wo du nicht weiter siehst. Schau doch einmal von all dem weg und errichte den Kopf aus, so wie man einem Kind etwas zeigen will. Versuchen Sie einmal, einem 3- oder 4-jährigen Kind etwas mit der Hand zu zeigen. Es wird ständig in die falsche Richtung schauen. Bei einem Kind ist es nur möglich, wenn man ihm den Kopf in die Hand nimmt und in diese Richtung dreht und sagt, so schau. Und so tut er es hier. Darauf seid bedacht, er dreht uns den Kopf so, bis wir diesen Jesus Christus in den Blick bekommen. Und er sagt, nur wenn ihr den wieder so seht, wie er ist, dann wird es anders sein. Dann wird es anders werden können. Dann werdet auch ihr jenes Thema buchstabieren. Leben ist möglich. Er singt nicht dieses alte Lied der Verzweiflung, sondern er stimmt hier das Lied der Freude an. Dieses Osterlied, diesen bekannten Hymnus. Wir haben hier in den Versen 5 bis 11 einen Hymnus vor uns liegen, der sicher älter ist als Paulus. Ein Lied, das in der Gemeinde bekannt war, gesungen und das er hier aufgenommen und hier zitiert, so wie wir manchmal einen Liedvers zitieren in der Predigt. So hat er es aufgenommen. So ist dieser Hymnus da. Schaut auf diesen Christus und er singt uns gleichsam diesen Osterhymnus ins Ohr. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Jesus Christus, den zu sehen, dann ist Leben möglich. Und zwar einfach aus diesen drei kurzen Strophen, die hier angezeichnet sind. Leben ist möglich, weil Jesus zu uns kam, Strophe 1. Leben ist möglich, weil Jesus für uns starb, Strophe 2. Leben ist möglich, weil Jesus über uns bleibt, Strophe 3. Dazu ein paar kurze Sätze. Erstens, Leben ist möglich, weil Jesus für uns starb. Das ist die erste Strophe. Mir ist dieser kleine Vers immer eindrücklich gewesen, den ich auch schon einmal zitiert von diesem Dichterpfarrer Kurt Marti aus der Schweiz. Und wie er einmal gedichtet hat, ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt. Unheimlich resignativ. Ich wurde nicht gefragt, ob ich im Neckartal zur Welt kommen will. Sie wurden nicht gefragt, ob sie in der Familie geboren werden wollten, in der sie wirklich aufgewachsen sind. Wie viel leiden noch daran? Sie wurde nicht gefragt, ob sie mit schwarzer Hautfarbe herumlaufen will. Und jener wurde nicht gefragt, ob er dieses Aussehen haben will, das er nun eben hat. Niemand. Niemand wurde gefragt bei seiner Geburt. Wir wurden in diese Welt gestellt. Alle. Außer einem, sagt Marti. Außer Jesus. Und vielleicht ist diese Szene nach dem Gebot verboten, wo es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Aber mir geht dieses Bild nicht aus dem Kopf. Ein Bild, wo der Vater, der himmlische Vater, seinen Sohn zu sich herannimmt, seinen einzigen Sohn, seinen einzig heißgeliebten Sohn. Und wo er zu diesem Sohn sagt, schau mal auf diese Erde. Und dann schaut dieser Sohn auf diese Erde. Diese Erde, die dieser Vater einst so schön gemacht und die nun weithin eine einzige Blutlache ist. Und nicht nur das, dass Menschen sich gegenseitig blutig schlagen, sondern dass diese Welt im Aufstand gegen ihn selber steht. eine Welt, die reif wäre zur Vernichtung und zum Gericht. Und der Vater den Sohn fragt, du, willst du dorthin? Willst du dort geboren werden? Kannst du das übernehmen? Himmel und Erde halten den Atem an. Und in diese Stille hinein hören wir, müssen wir hören, das Ja Jesu. Ja, Vater, ja von Herzensgrund. Jesus krallt sich nicht an seinem Besitz fest. Er klebt nicht an seinem Stuhl, so wie wir an den Stühlen kleben. Er fühlt sich nicht unter Wert verkauft, jetzt so ein dreckiger Mensch zu werden. Sondern er entledigt sich seines Zepters und seines Ruhmes und wird ein Mensch. Nicht nur Mensch, er wird Knecht, er wird Sklave. Hier gebraucht der Apostel den Begriff Morphe. Man kann es nicht richtig übersetzen, diese beiden Begriffe Morphe und Schema. Verstehen Sie, wir alle haben die Morphe des Menschen. Aber das Schema, die Gestalt ist sehr verschieden. Nicht wahr? Wir sind alle Menschen, aber der eine ist jung und der andere ist schon älter und der dritte gehört zu den Senioren. Wir sehen sehr verschieden aus, sind aber alle Menschen. Das ist die Morphe. Er nimmt die Gestalt des Menschen. Er ist Gott. Er ist Gott und nimmt aber nun unsere Gestalten, unser Aussehen. Aber, und das ist das Interessante an diesem Kapitel, er wird nun nicht nur so gleichsam ein Knecht, so wie man beim Theater sich verkleidet, einen kurzen Auftritt hat, sondern dieses Morphe taucht noch einmal auf. Der, der ganz die Morphe Gottes hat, übernimmt die Morphe des Knechtes. Hier jenes dunkle, ich nie kapierende Geheimnis. War Gott, war Mensch. Der, der ganz Gott war, wird ganz, ganz Mensch und Sklave. Er tritt ganz unten an, ganz unten. Der höchste Gott sucht den untersten Platz aus. Das ist seine Demut. Das ist seine Demut. Und daran orientiert euch. Daran orientiert euch, daraus lernt. Das kann ja nur einer kapieren, der unsere Welt heute kennt. Nicht wahr? Wie ist es denn? Spitzensportler muss man sein. Wer den vierten Platz einnimmt, ist völlig uninteressant. Für unsere Buben ist doch, wenn der VfB nicht Erster oder allenfalls Vizemeister wird, wenn er nur Vierter wird, völlig uninteressant. Dann können die alle Spieler verkaufen, sind lauter Flaschen. Nur Spitzensportler, nur Spitzenmannschaften sind interessant. Andere sind in unserer Gesellschaft nicht gefragt. Oder Spitzenpolitiker. Will einer vielleicht Hinterbänkler werden? Vorne muss man mitreden, im Weiberrat oder wie das so heißt jetzt. Vorne muss man mitreden, vorne dabei sein oder Spitzenbeamter. Wer will schon im Vorzimmer sitzen bleiben? Vergrämt geht man in den vorzeitigen Ruhestand. Nein, jeder will Spitze sein und Nietzsche hatte schon recht. Wenn es Gott gäbe, wie hielt ich es aus, nicht Gott zu sein? Immer das alte Lied und Paulus singt das neue Lied. Christuslied. Freunde, er war nicht der Aufsteiger, er war eben der Absteiger und er war nicht der Spitzenreiter, er war eben jener Eselsreiter. Er war nicht der Geachtete, er war der Geächtete. Wo alle hoch hinaus wollen, will er nach unten, da will er nach unten. Das Leben geht dann weiter, wenn wir weiter auf dieser Lebenslinie nach unten orientiert bleiben. Liebe Freunde, wenn heute einer sagt, ich bin nichts und ich kann im Grunde auch nichts und ich habe nichts und ich werde auch nichts haben. Zudem wird gleich gesagt, du musst zum Psychiater. Du musst auf die Couch. Du bist nicht mehr normal. Sicher, es gibt Krankheitssymptome, nichts darüber. Aber einer, der so sagt und sich erkennt, ich bin im Grunde nichts. Und ich habe auch nichts zu bringen. Und ich werde auch nicht viel bringen können mit den Gaben, die ich habe. Liebe Freunde, der ist ganz nahe bei diesem Herrn. Der ist ganz nahe bei dem. Demut, dieses Fremdwort unserer Zeit, das Hauptwort der Bibel, ganz nahe bei dem. Die sind angesprochen, die so wenig bringen können heute. Und das andere, weil Jesus für uns starb, für uns starb. Er wurde ja noch einmal gefragt von seinem Vater in jener Stunde in Gethsemane, ob er es denn übernehmen könne, ob er denn sterben könne. Und Jesus sagt noch einmal, ja, das ist der Gehorsam, die seine Entscheidung beeinflusst. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat alles auf sich genommen, gehorsam, ging er in den Tod. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Ich fand noch einmal jenes Bild von Siegfried Kettling, der am letzten Dienstag uns den Isenheimer Altar erklärt hat. Und er wagte einmal ein Bild und er sagte, wenn man Sünde mit Schrott vergleichen könnte, wenn man alle Sünde aller Menschen und aller Zeiten zu einem gigantischen Haufen auftürmen würde, wenn man dieses Altmetall einschmelzen und aus der flüssigen Sündenmasse eine Plastik gießen könnte, wie würde diese Figur aussehen? Was würde sie darstellen? An wen würde sie erinnern? Etwa an die Fratze des Teufels oder die Visage des Satans oder die Maske des Versuchers? Nein, dieses Bildwerk sähe aus wie der gekreuzigte Christus, für uns zur Sünde gemacht. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben die Errege, das Elend, das dich schläget und das Betrübte macht er her, zur Sünde gemacht. Einer an unserer Stelle, Jesus starb für uns, nun gibt es keine Verfehlung mehr, keine Übertretung mehr, keine Last mehr, die er nicht tilgen könnte. Und Vergebung ist eben der Anfang einer Gemeinschaft, die eines Sinnes ist, auf das sei bedacht, was in Christus war. Und das Letzte, weil Jesus über uns bleibt. Der Hymnus schließt nicht ab hier, er hat noch eine Strophe. Sie wechselt sogar von Moll in Dur. Es ist eine österliche Melodie. Hier geht es schon zum Ostersonntag durch. Dieser Jesus wurde ja nicht einfach vergraben und verlocht und vergessen. Seine Lebenslinie verlor sich nicht im Nichts. In einer dramatischen Wende hat Gott eingegriffen und Jesus aus dem Grab herausgeholt. Er hat ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Hier steht das erste Glaubensbekenntnis der Christen überhaupt. Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr. Nicht der römische Kaiser, nicht irgendein Herr. Jesus ist der Herr. Gott hat ihm diesen Namen gegeben. Was sind das alles für andere Namen? Regen oder Mitterrand oder Stoff. Die russischen wechseln so schnell, ich kann sie schon gar nicht mehr zitieren. Sehen Sie, wer kann sie noch behalten? Ein Name bleibt. Jesus, der Herr. Auch mein Name fällt der Vergessenheit anheim. Es ist nur noch eine der Frage der Zeit, wie sich dann alle Knie beugen müssen diesem einzigen Herrn. Er ist von Gott zum alleinigen Spitzenmann gemacht worden. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig und unter ihm ist Leben möglich. Auch dort, wo wir so viel Tod sehen, auch dort, wo wir so viel Verzweiflung sehen, auch dort, wo wir unser eigenes Unvermögen sehen, Leben ist möglich, weil dieser Jesus lebt. Amen. Wir werden noch stille. Vater, das hätten wir so gerne, dass du mehr Gestalt in uns gewinnst. Du kennst uns und weißt unsere eigenen Bestrebungen, unseren Willen, das, was wir durchsetzen wollen und was wir für richtig halten. Lass uns nach unten orientiert sein, nach dir hin. Schenk uns diese Demut und diesen Gehorsam, und diese Gewissheit, dass wir dann an deiner Seite sind. Herr, wir bitten dich für die Familien, wo es Schwierigkeiten gibt. Du kannst Neuanfänge schenken. Du kennst deine Gemeinde in dieser Welt. Lass sie nicht zerrissen werden von Widersachern innen und außen. Und Herr, wir befehlen dir an diesem Abend unsere Kranken, unsere Betrübten, unsere Verzweifelten. Sei auch du ihnen nahe mit dem Trost, den nur du geben kannst. Begleite uns nun auf unserem Nachhauseweg. Herr, es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe du bei uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gute Nacht und Gott befohlen.